Ja, herzlich willkommen zum Gottesdienst hier in der neuen Werkstatt. Schön, dass ihr euch aufgemacht habt, dass ihr hierher gekommen seid. Schön, dass auch wieder einige am Livestream zugeschaltet sind. Wir hatten vorher noch kurz technische Probleme. Ich hoffe, ihr seid auch alle am Livestream da. Es hat nämlich einen neuen Link gegeben, aber den habe ich noch verschickt. Oder über die Homepage findet man den. Wir gehen jetzt einfach davon aus, dass ihr alle auch dabei seid. Ja, ein ganz besonderer Gruß gilt unserer lieben Christmute. Die wäre nämlich eigentlich jetzt hier vorne gestanden und hätte die Moderation gemacht. Aber ihr geht es wahrscheinlich so, wie es doch einige geht, dass sie kurzfristig krank geworden ist. Und sie musste gestern kurzfristig absagen. Es sind auch noch ein paar andere gesundheitlich angeschlagen. Ob erkältet oder an Corona erkrankt oder in Quarantäne. Wir wünschen auf jeden Fall alle, die jetzt irgendwo daheim zugucken und nicht hier sein können, gute und schnelle Besserung. Ja, die Pandemie ist noch nicht überwunden, das spüren wir alle. Doch seit letzter Woche überlagert uns noch was ganz anderes, die schrecklichen Bilder aus der Ukraine. Wir sind erschüttert, wir sind wütend, traurig, alles irgendwie zugleich. Und gegen die eigene Ohnmacht versuchen viele Menschen, gerade weltweit, irgendwo ein Zeichen der Solidarität zu setzen, sich für den Frieden stark zu machen. Das macht Hoffnung. Der Wochenspruch, der uns in dieser neuen Woche, die ja immer sonntags beginnt, begrüßt, der will auch unsere Hoffnung stärken und begründen. Johannes erinnert uns daran, dass der Böse und das Böse nicht das letzte Wort hat. Dann heißt es, denn dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Ich möchte beten mit uns. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir uns hier in Frieden und in Freiheit zum Gottesdienst versammeln dürfen. Danke, dass du uns jetzt begegnen willst, dass du uns trösten und stärken willst. Dich beten wir an als den Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Wir bringen dir unsere Wut, unsere Trauer über die Opfer des Krieges in der Ukraine und bitten dich von Herzen, heile die Verletzten und tröste die Trauernden. Lass aus Feinden wieder Freunde werden. Danke, Herr Jesus, dass du uns in diesen Gottesdienst jetzt einlädst, dir zu begegnen. Nimm jetzt alles weg, was uns hindert, offen für dich und dein Reden zu sein. Wirke du durch Liedern und durch die Worte. Amen. Ja, heute geht es wieder weiter in unserer Themenreihe Leben mit Vision. Vor 4 Wochen haben wir gehört, dass Gott uns aus Liebe geschaffen hat und dass er sich wünscht, dass wir ihn zurücklieben. Wir haben das Anbetung genannt. Im letzten Gottesdienst haben wir dann gehört, dass daraus gleich der zweite Auftrag folgt. Wer Gott liebt, der muss auch Gottes Familie, gemeint sind die geistlichen Brüder und Schwestern, auch lieben. Wir haben dann in den letzten 2 Wochen, so wie wir es in dieser Themenreihe gerade immer machen, auch in den Kleingruppen weiter darüber nachgedacht und haben gemerkt, dass es ganz schön eine Herausforderung ist, einander zu lieben. Gerade mit unseren unterschiedlichen Ansätzen, mit unserer unterschiedlichen Art. Und so hören wir heute im 3. Auftrag, was dazu nötig ist, damit uns das gelingen kann. Heute geht es also darum, wie wir in dieser Liebe zu Gott und zu anderen Menschen wachsen. Es geht um die Entwicklung unserer Persönlichkeit, um Charakterbildung. Es geht um unser geistliches Wachstum. All das steckt hinter diesem Satz, Jesus ähnlicher werden. Vielleicht findest du das ganz schön vermessen. Jesus ähnlicher werden? Ja, kriegt man das überhaupt hin? Es ist Gottes Plan für unser Leben. Ziel der Jesus-Nachfolge ist es, dass wir unserem Vorbild Jesus nacheifern und immer mehr so werden wie er. Es geht also darum, hineinzuwachsen in seine Art zu denken und zu leben. An dieser Stelle hätte uns jetzt die Christmute ein paar persönliche Worte an uns gerichtet, was dieser Satz bei ihr auslöst. Jetzt kann sie aber leider nicht hier sein und ich habe daher kurzfristig 2 Jugendliche gebeten, uns mal aus ihrer Sicht in einem kleinen Anspiel das Thema nahezubringen. Da aber der David, einer der 2 Anspieler, heute Morgen schon wieder ein Fußballspiel hatte, haben die 2 das als Video gestern aufgenommen Und wir schauen uns das Video jetzt gemeinsam an, noch mit den Kindern. Und danach gibt es dann noch zwei Lieder. Das erste Lied ist ein Kinderlied. Und nach dem Kinderlied dürft ihr dann die Kinder mit dem Tommy und der Antje ins Kinderprogramm gehen. Jetzt schauen wir uns miteinander das Video an.
Hey, David, was machst du da?
Hey, ich arbeite gerade eine Liste aus.
Was denn für eine Liste? Dauert das noch lang? Christoph und ich, wir hätten noch Zeit für ein Spiel. Kommst du mit? Martin ist auch dabei. Uns fehlt nur der vierte Mann.
Nee, ich glaube, das wird nichts. Ich bin hier noch eine Weile gut beschäftigt. Es ist nicht so leicht, seine Stärken und Schwächen zu fassen. Ich bin gerade bei Charakter eingeschritten. An denen will ich noch arbeiten.
Okay, du hast Mut. Und was hast du sonst noch so aufgeschrieben?
Nun ja, also erstens, anderen immer mit Respekt und Höflichkeit begegnen. Auch dann, wenn sie es nicht tun.
Aha, das heißt auch unser Nachbar, der sich immer so mit dem Fahrrad im Hausflur aufregt.
Ja, auch der. Aber vielleicht erst, wenn ich dann so richtig gut bin. Dann, ich will immer optimistisch bleiben, egal was passiert.
Naja, du bist sowieso eher ein, das Glas ist halb voll, als ein, das Glas ist halb leer Mensch.
Ich will auf jeden Fall Streit vermeiden und Konflikte ruhig regeln, geduldig bleiben, auch wenn mein Gegenüber sich wirklich dumm anstellt, und freundlich bleiben, auch wenn mir jemand richtig blöd kommt.
Da hast du dir einiges vorgenommen.
Es geht noch weiter. Helfen, wo immer ich kann, nicht hinter dem Rücken von anderen reden, gelassen bleiben, auch im Stress. Ja, das wär's erstmal.
Das ist eine ganze Menge. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, so eine Liste zu machen?
Mein Persönlichkeitstrainer hat mir dazu geraten.
Dein was? Dein Persönlichkeitstrainer? Seit wann hast du einen Persönlichkeitstrainer? Wie kommst du denn auf sowas?
Ich habe neulich in so einer Zeitschrift einen Artikel gelesen, dass viele große Persönlichkeiten einen haben. So wie einen Fitnesscoach oder einen Stilberater.
Mal langsam. Irgendwelche Stars haben sowas und dann hast du dir auch so einen besorgt? Das ist doch sicherlich super teuer. Und die haben es doch eh nur über den mangelndes Geld.
Ja, schon, aber... Ach, weißt du, ich hab's einfach satt. Manchmal kann ich mich selbst nicht mehr leiden. Und wenn ich dann dich anschaue, irgendwie schaffst du es immer, geduldig zu bleiben. Und überhaupt, du hast immer ein Lächeln auf den Lippen, bist freundlich und hilfsbereit und fair.
Ich denke, das liegt an meinem Persönlichkeitstrainer.
Ich dachte, du findest es doof.
Ja, wenn das ein Mensch ist. Kein Mensch kann deinen Charakter verändern. Du musst üben und trainieren und andere können dir sicher helfen. Aber allein musst du das nie schaffen. Weder mit einem Trainer noch mit einem 10-Punkte-Plan oder sowas. Mein Persönlichkeitstrainer ist immer bei mir und geduldiger, als jeder Mensch es jemals sein könnte. Das Beste ist, er kostet mich keinen Cent.
Okay, jetzt sag schon, wen meinst du?
Ja, dann wird es wieder ein bisschen wärmer, wenn die Fenster zu sind. Ja, im Thema von heute, da steckt ja schon, worum es geht. Gott möchte, dass wir Jesus nicht nur kennenlernen, lieben lernen, sondern auch immer mehr so werden wie er. Im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 29 steht, sie alle, die Gott im Voraus auserwählt hat, die hat er auch dazu bestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Nach dessen Bild, also da ist das Wort für Vorbild drinnen, nach dessen Vorbild sollen sie alle gestaltet werden, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern ist. Wenn Gott auserwählt hat, sagt der Paulus hier, der ist dazu bestimmt, seinem Sohn Jesus ähnlicher zu werden. Was hast du heute Morgen gesehen, als du dich im Spiegel angeschaut hast? Ich meine jetzt außer den müden Augen oder den grauen Haaren oder einer neuen Falte irgendwo im Gesicht. Hast du etwas von dem gesehen, was Gott in dir sieht? Gott sieht in jedem Menschen einen wertvollen Menschen, einen Rohdiamanten. den er nach seinem Vorbild gestalten und Jesus ähnlicher machen will. Mein Anleiter im Praktikum, der war Steinbildhauer, bevor er Theologie studiert hatte. Und er arbeitet auch heute wieder nebenher, neben seiner pastoralen Tätigkeit, in diesem alten Beruf. Wenn er so einen Steinrohling anschaut, dann sieht er schon das, was daraus mal werden soll. Er sieht etwas, das ich noch überhaupt nicht sehen kann, das noch gar nicht da ist. Aber er sieht das Potenzial in ihm. Er sieht, was aus diesem unscheinbaren Stein werden kann und werden soll. Und dann geht er ans Werk und bearbeitet den Stein. Mal mit groben, mal mit kleinen Hammerschlägen, bis das Kunstwerk vollendet ist. So arbeitet Gott an uns. Jeden Tag ein kleines Stück. Und er ist nie fertig. Er findet immer noch etwas, was man verbessern kann. Was noch wachsen kann. Was noch anders werden soll. Dabei hat Gott ganz viele Wege, uns zu verändern. Er führt uns zum Beispiel in die Anbetung. Und es verändert uns. Da hat man im ersten Gottesdienst drüber nachgedacht. Er führt dich aber auch in die Gemeinde hinein, in die Familie Gottes. Und es fordert uns heraus, aber es verändert uns. Unweigerlich. Und so macht er aus dir eine geistliche Persönlichkeit, wenn du das zulässt. Das geht nicht von alleine und auch nicht von heute auf morgen. Es kostet uns etwas und es ist auch nicht immer angenehm. Wir werden heute unweigerlich auch an die unangenehmen Erlebnisse Jesu erinnert. Wir werden sehen, wie Jesus mit Schwierigkeiten umgegangen ist, wie er Versuchungen widerstanden hat. Und wir werden staunen, wie er mit Anfeindungen und persönlichen Verletzungen umgegangen ist. Und all das erspart Gott uns nicht. Deshalb müssen wir heute Morgen darüber reden. Wir müssen reden über drei Faktoren, die Gott gebraucht, damit wir uns geistlich weiterentwickeln. Bevor wir uns aber diese drei Faktoren anschauen, will ich eine wichtige Erkenntnis voraussetzen. Und sie steht gerade im Vers davor, im Vers 28. Da heißt es, das eine aber wissen wir. Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Das wissen wir, sagt der Paulus. Wissen wir das wirklich? Theoretisch vielleicht schon. Aber wenn es dann passiert, wenn uns irgendwas in Schwierigkeiten bringt, dann zweifeln wir wieder an dem, was wir doch eigentlich wissen. Wir wissen, dass Gott einen guten Plan für unser Leben hat. Auch wenn wir uns in manchen Situationen fragen, warum? Oder warum gerade ich? Warum passiert es gerade mir? Nicht alles, was uns widerfährt, ist gut. Aber Gott nutzt es, um aus dir und aus mir eine Persönlichkeit zu machen. Einen Menschen nach dem Vorbild Jesu. Gott formt unseren Charakter für die Ewigkeit. Lass uns daher als erstes festhalten, Gott gebraucht Schwierigkeiten, um uns zu lehren, ihm zu vertrauen. Es scheint zunächst schwer vorstellbar, aber Gott gebraucht die Schwierigkeiten in deinem Leben, um dir ans Ziel zu helfen. In gesundheitlichen Nöten zum Beispiel sollen wir lernen, ihm zu vertrauen. Paulus erinnert uns immer wieder daran, dass unser Körper ein Verfallsdatum hat. Nichts gegen Sport, aber auch ein noch so durchtrainierter Körper, der bleibt doch eine zeitlich begrenzte Erscheinung. Aber das, was dich als Persönlichkeit ausmacht, deine Seele, die bleibt und die wird in Ewigkeit bestehen. Gott arbeitet daran, dass du diese ewige Seite nicht vernachlässigst. Daher arbeitet Gott an deinem Charakter und nicht an deiner Karriere. Nochmal, Gott arbeitet an deinem Charakter, nicht an deiner Karriere. Er lässt Dinge in deinem Leben zu, die deinen Glauben herausfordern. Irgendwie haben wir alle so eine feste Überzeugung, unser Leben als Christen sollte doch leicht und angenehm verlaufen. Aber das tut es nicht. Gott hat uns kein sorgenfreies Leben versprochen. Gott hat uns, seinen Kindern, die Ewigkeit versprochen. Die ewige Gemeinschaft mit ihm. Und darauf bereitet er uns, dich und mich, jeden Tag vor. Schwierigkeiten sind Glaubensprüfungen, die Gott herbeiführt oder zulässt, um unsere Beziehung zu ihm zu vertiefen. Sie stärken unseren Glauben und formen unseren Charakter. Daran erinnert uns der Rick Warren in seinem Buch, auch jetzt in den nächsten 7 Einheiten, die wir lesen oder die Impulse von mir dann mit per E-Mail bekommen und durchhören. Ähnlich klingt auch der Paulus in Römer 5. Denn Leid macht geduldig, sagt er, Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben. Hinter jedem Problem steckt also die Möglichkeit, sich geistlich weiterzuentwickeln. Probleme werden zu Chancen und können dazu dienen, uns Jesus Christus ähnlicher zu machen und unseren Charakter zu formen. Jedes Problem, in jedem Problem steckt diese Möglichkeit. Jesus betet vor seiner Verhaftung im Garten Gethsemane: Ich bin so bedrückt und mit meiner Kraft am Ende. Abba, Vater, alles ist dir möglich. Erspare mir, diesen Kelch trinken zu müssen. Aber es soll geschehen, was du willst, nicht was ich will. Jesus vertraute Gottes Plan. Und Gott möchte, dass auch wir seinem guten Plan vertrauen. Er möchte uns lehren, was es heißt, ihm wie sein Sohn Jesus selbst in den Herausforderungen und Schwierigkeiten zu vertrauen. Und all das, was uns begegnet, in einem größeren, weiteren Horizont unseres Lebens zu betrachten. So wie der Paulus im 2. Korintherbrief mal schreibt: Was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange und ist leicht zu ertragen, wenn wir bedenken, welch unendliche, unvorstellbare Herrlichkeit auf uns wartet. Das liest sich so einfach, aber so einfach ist es nicht. Vielleicht hat ja der Paulus wie Jesus im Garten Gethsemane bei diesen Gedanken auch Blut und Wasser geschwitzt. Und doch lässt er diese Worte nicht weg. Er mutet sie uns zu. Ja, warum wohl? Weil er will, dass auch wir Not und Leid in unserem Leben richtig einordnen und die Hoffnung auf das gute Ende nicht verlieren. Jesus hat den schrecklichen Tod am Kreuz vor Augen und hat es hingenommen, hat Unmenschliches ausgehalten. Er hat den Willen Gottes, seines Vaters, akzeptiert, weil er das große Ziel seines Leidensweges kannte. Nur mit einem größeren Ziel vor Augen sind Menschen bereit, unmenschliches Leid zu ertragen. Das sehen wir in diesen Tagen auch in dem grausamen Krieg in der Ukraine. Wie gehst du mit den aktuellen Schwierigkeiten deines Lebens um? Mit deiner Krankheit? Mit deiner Zukunftsangst, mit deiner Sorge um deine Familie oder um geliebte Menschen? Jesus hat seine Ängste und Sorgen dort im Garten Gethsemane vor seinem himmlischen Vater im Gebet ausgesprochen. Und das sollen und dürfen auch wir. Dort, wo wir die Welt nicht mehr verstehen, wo alles ins Wanken kommt, da ist er da. Und da hört er unser Klagelied und stärkt uns in der Gewissheit, dass ihm nichts und niemand hindern kann, sein gutes Ziel auch mit unserem Leben zu erreichen. Durch alle Not hindurch. Gott lässt also Schwierigkeiten in unserem Leben zu, damit wir lernen, ihm zu vertrauen. Kommen wir zum Zweiten. Gott gebraucht Versuchungen, damit wir gehorsam lernen. Gott formt unseren Charakter, indem er Versuchungen zulässt. Versuchung, was ist das überhaupt? Es sind Situationen, die der Teufel nutzt, um uns geistlich zu schaden und von Gott wegzubringen. Gott versucht niemanden zum Bösen, heißt es in Jakobus 1, Vers 13. Die Versuchungen kommen immer vom Teufel. Aber Gott lässt sie zu, um letztlich unseren Glauben zu stärken. Und so gesehen ist jede Versuchung, hat jede Versuchung auch was Gutes. Sie lässt uns die Wahl. Du kannst dich für oder gegen Gottes Willen entscheiden. Mit deiner Wahl entscheidest du, was deinen Charakter prägt. Wieder können wir hier von Jesus lernen. Daran, wie er mit Versuchungen umgegangen ist. Als Jesus mit 30 Jahren seinen geistlichen Auftrag in dieser Welt beginnt, da wird er erstmal vom Teufel versucht. Der Geist Gottes führt ihn in die Wüste, überlässt ihm dieser Versuchung. Die ganze Welt soll ihm gehören, sagt der Teufel, wenn Jesus nur bereit ist, ihn, den Teufel, anzubeten. Was macht Jesus? Matthäus 4 lesen wir. Aber Jesus wies ihn ab, weg mit dir, Satan. Denn es heißt in der Schrift, bete allein den Herrn, deinen Gott an und diene nur ihm. Jede Versuchung ist wie ein Glaubenstest. Jede Versuchung offenbart, was uns im Leben wirklich wichtig ist. Wenn sich dir die Gelegenheit bietet, eine Menge Geld auf eine unlautere Art und Weise zu verdienen, dann fragt Gott dich, vertraust du mir oder deiner eigenen Rechnung? Wenn du keine Zeit mehr fürs Lesen deiner Bibel hast, ja, wenn dir die Zeit irgendwie davonrinnt und du keine Zeit für Gebet und Gottesdienst mehr findest, dann fragt er dich, wo investierst du? Nur in dieses Leben oder denkst du auch an die Ewigkeit? Jesus weiß, was Versuchung bedeutet. Deshalb fordert er uns auch auf, zu ihm zu kommen in diesen Situationen. Versuche ja nie alleine gegen den Teufel zu kämpfen. Du hast keine Chance. Wenn der Teufel mit seinen Versuchungen deine Tür klopft, dann schick Jesus hin. Lass ihn den Türsteher deines Lebens sein. Als Jesus mal dieses Bild gebraucht, ich bin die Tür, da steckt dahinter dieses Bild. Der Hirte hat sich früher an den Eingang, an die einzigste Möglichkeit, wo der Zugang zu den Schafen war, dort hat er sich zum Schlafen hingelegt. An ihm muss der Feind der Schafe vorbeigehen. Und so dürfen auch wir Jesus an unsere Tür schicken. Wie geht es? Nutze die Gemeinschaft. Rede mit Menschen, die auch Gott kennen und nimm ihre Hilfe an. Lass andere Christen für dich beten. Vielleicht gleich heute, nach diesem Gottesdienst. Wenn dir heute etwas klar geworden ist, dann schieb es nicht auf die lange Bank. Widerstehe in der Kraft Jesu. Nichts formt deinen Charakter mehr, als dort, wo wir uns gegen die Versuchungen stellen und widerstehen. Jesus wurde durch drei große Versuchungen für seinen Dienst vorbereitet. Und wir können es ihm nachmachen und seinen Spuren folgen. Das Lied nach der Predigt will ganz konkreter Aufruf dazu sein. Folgen, Leben mit Jesus hat Folgen. Die alten Pläne und Ideen zählen nicht mehr. Folgen, komm, wir wollen ihm folgen. Sein Weg ist gut, wir gehen hinterher. Im letzten Vers heißt es dann, folgen heißt zu opfern, was lebenswichtig scheint. Heißt manches aufzugeben, was man zu brauchen meint. Heißt viel mehr zu gewinnen, als man verloren hat. Zum Leben durchzudringen, so wie es Jesus tat. Jesus nachfolgen bleibt also nie folgenlos. Aber es lohnt sich. Und es führt am Ende zum wahren und zum ewigen Leben. Neben Schwierigkeiten und Versuchungen nützt Gott aber noch einen dritten Punkt, der uns zu einer geistlichen Persönlichkeit macht. Das dritte, Gott gebraucht Unrecht, um uns Vergebung zu lehren. Ja, es gibt viel Unrecht in dieser Welt. Und wir alle leiden mit den Menschen, denen Unrecht widerfährt. Aktuell gerade eben den Menschen in der Ukraine. Wir sind traurig, wütend, wir sind machtlos. Und dort, wo uns persönliches Unrecht widerfährt, da geht es uns genauso. Wo wir zu Unrecht kritisiert, vorverurteilt, körperlich oder emotional verletzt werden mit Worten oder gar missbraucht werden. Was machen wir da? Um genau diese Menschen geht es, wenn wir immer wieder im Vaterunser beten, vergib uns unsere Schuld, wie wir denen vergeben, die uns Unrecht getan haben. So heißt es in ein bisschen moderneren Übersetzung vom Vaterunser. Wir haben das alle schon mehrfach gebetet, aber leben wir das auch? Es ist eine Sache, mit Schwierigkeiten und Problemen fertig zu werden. Es ist eine andere Sache, mit Versuchungen im Leben klarzukommen. Aber das Dritte hier ist wohl das Allerschwierigste. Wenn Gott versucht, uns durch die Schuld anderer Menschen Jesus ähnlicher zu machen. Die Schuld anderer Menschen zu ertragen, ohne einen gerechten Ausgleich zu fordern. Das ist auch für mich der schwierigste Schritt auf dem Weg, Jesus ähnlicher zu werden. Auch hier möchte ich ganz deutlich sagen, dass Gott nicht der Urheber des Bösen ist. Gott verursacht keinen Krieg, keine Gewalt und kein Unrecht. Aber er hat nicht mal seinen eigenen Sohn davor bewahrt, missverstanden, verletzt, verurteilt und missbraucht zu werden. Und der mutet es auch uns zu. Das hören wir nicht gern, aber das ist die Wahrheit der Bibel. Und es ist das, was Jesus seinen Nachfolgern vorausgesagt hat. Wie Jesus mit dem Unrecht, das ihm angetan wurde, umgeht, das sehen wir am deutlichsten am Kreuz. In Matthäus 27 lesen wir, die Leute, die vorbeikamen, schüttelten den Kopf und verhöhnten Jesus. Dann heißt es noch, genauso machten sich die führenden Priester und die Gesetzeslehrer und die Ratältesten über Jesus lustig. Und noch mehr, genauso beschimpften ihn auch die beiden Verbrecher, die zusammen mit ihm gekreuzigt worden waren. Doch wie reagiert Jesus darauf? Er erträgt nicht nur geduldig, sondern er betet sogar für diese Feinde. Für die, die ihn verlachen, verleumden, die sich lustig machen. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Im 1. Petrus 2, Vers 23 heißt es mal, Beschimpfungen ertrug er ohne Widerspruch. Gegen Misshandlungen wehrte er sich nicht. Lieber vertraute er sein Leben Gott an, der ein gerechter Richter ist. Wenn Jesus zu Unrecht leiden musste, drohte er nicht mit Vergeltung, sondern er überließ es Gott, ihm zum Recht zu verhelfen. Er nahm das Leid auf sich. Er ertrug still die Schmerzen. Jesus antwortet auf das Böse mit Gutem. Ja, das ist eine sehr hohe Latte, die Jesus hier auflegt. Ein wahrhaft unmenschlich hoher Anspruch. Auch wenn wir dieses Maß an Vergebungsbereitschaft selber nie erreichen, so bleibt doch Jesu Reaktion ein erstrebenswertes Ziel für uns. Denn überall dort, wo wir diesem hohen Ziel auch nur ein kleines Stück näher kommen, da wird deutlich, dass das nicht unsere Kraft ist, die das bewirkt, sondern die Kraft Jesu, die Kraft seines Heiligen Geistes. Wo Menschen, zum Beispiel wieder Dietrich Bonhoeffer, in Jesus ähnlicher Weise Unrecht erduldet hat, Da ist ein Stück des Wesen Jesu in dieser Welt sichtbar geworden. Und genau darum geht es bei diesem Thema. Es geht um die kleinen Schritte in unserem Leben, durch die ein Stück vom Wesen Jesu in unserem Umfeld sichtbar wird. Das ist die Idee Jesu, warum wir ihm nacheifern sollen. Und dann geht es nicht darum, wie weit ich diesem Ziel schon nahe gekommen bin. Dann geht es um die kleinen Schritte, um die kleinen Möglichkeiten, ein Zeichen zu setzen. Wenn wir geistig reifer und Jesus ähnlicher werden wollen, dann müssen wir lernen zu vergeben. Nun ist aber leider so, man kann nicht lernen zu vergeben, wenn man nicht verletzt wurde. Verletzungen tun weh. Und sie tun auch Jesus weh. Aber sie ermöglichen uns, vergeben zu lernen. Und Jesus in dieser so zentralen Eigenschaft ähnlicher zu werden. Wenn in der Ukraine aus Krieg wieder Frieden werden soll, dann muss jemand anfangen, auf das erlittene Unrecht eben nicht mit Vergeltung, sondern mit Vergebung zu antworten. Das ist unheimlich schwer. Ja, das ist so schwer, dass man es von niemandem erwarten kann. Außer vielleicht von dem, der Vergebung erlebt hat. Gefragt sind deswegen in meinen Augen in der Ukraine Christen, die jetzt einen Unterschied machen können. Menschen, die darum wissen, dass Gott uns um Jesu Willen vergeben hat. Nur den Christen kann Paulus in Epheser 4, Vers 32 diese Aufforderung zumuten. Vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Nur wenn ich mich daran erinnere, dass mir von Gott vergeben wurde, kann ich selber bereit werden, einen Schritt der Vergebung zu tun. Ein zweites ist aber noch wichtig. Ich darf wissen, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Gott hat in seinem Wort immer wieder bezeugt, dass er sogar das Unrecht und die böse Absichten anderer Menschen dazu nutzen kann, um seinen Rettungsplan umzusetzen. Beispielhaft nennt in unserer Themenreihe der Rick Warren die Josefsgeschichte. Wir hatten die auch schon mal im Gottesdienst hier behandelt. Josef wurde von seinen eigenen Brüdern gehasst, verraten und als Sklave nach Ägypten verkauft. Und dennoch hatte Gott einen Plan mit alledem. Josef kam nach Ägypten, musste eine Menge schlimmer Dinge durchmachen. Er wurde zu Unrecht der Vergewaltigung angeklagt und kam ins Gefängnis. Er hatte keine Ahnung, warum alles in seinem Leben schief geht. Aber er vertraute Gott die ganze Zeit über. Er bewahrte sich den Geist der Vergebung. Gott wusste genau, was mit Josef geschah, und er war genau auf dem Plan. Es war genau das, was Gott wollte. Er machte ihn zum Stellvertreter des Pharaos. Nur dadurch konnte er Israel und Ägypten in der beginnenden Hungersnot eine Hilfe sein. Ihr kennt ja vermutlich alle diese Geschichte und ihr kennt dann sicher auch dieses Happy End. Als Josef nach seiner vom Hungerstod bedrohten Familie sich dann endlich zu erkennen gab, da hatten seine Brüder ja große Angst. Angst, dass Josef sich jetzt rächen würde. Aber er sagte etwas Erstaunliches. Er sagte das, was hier steht: Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hatte es zum Guten gewendet, denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Das war sein Plan und so ist es geschehen. Gott kann auch heute noch auf wunderbare Weise in die Geschichte eingreifen. Ich bin kein Historiker, auch kein besonderer Kenner der Situation dort in der Ukraine. Aber ist es nicht so, dass dort auch verhasste Brüder miteinander kämpfen? Lasst uns doch dafür beten, dass Gott sich wie damals einen Friedensstifter beruft, der wie Josef in Jesus ähnlicher Weise auf Böses mit Gutem reagiert und den Weg der Vergebung öffnet. Und dort in der Ukraine dafür sorgt, dass viele Menschenleben gerettet werden. Lass uns in diesen Tagen unseren Glaubensgeschwister in der Ukraine beistehen, auch im Gebet. Die Missionare der OM, die brauchen unsere Ermutigung. Sie haben Missionare dort an den Frontlinien, die schon 2014 gezeigt haben, dass sie dort nicht wegrennen, wo schwierig wird, sondern an der Frontlinie das Evangelium verkündigen, Brot und Wasser oder was gebraucht wird, bereitstellen, bei der Evakuierung der Familien helfen. Und das tun sie auch jetzt, in diesen Tagen, in dieser Stunde. Lasst uns für sie beten, dass sie die rettende Christusbotschaft der Vergebung dort verkünden. Man kann Jesus nicht ähnlicher werden, wenn man nicht diese drei Dinge lernt. Erstens, selbst in Schwierigkeiten Gott zu vertrauen. Das zweite, in unseren Versuchungen, ihm gehorsam zu sein und so wie Gott uns vergeben hat, auch anderen zu vergeben. Amen. Ich möchte beten mit uns. Himmlischer Vater, das Leben macht so viel mehr Sinn, wenn wir begreifen, dass es nicht um unsere Karriere geht, nicht um unser persönliches Wohlbefinden, sondern ausschließlich um die Entwicklung unseres Charakters zum Wohl dieser Welt. Es geht darum, dass wir deinem Sohn Jesus Christus ähnlicher werden, damit die Welt an uns dich erkennt. Hilf uns, das Leben so zu leben, wie du es dir vorgestellt hast. Hilf uns, zu der Person zu werden, für die du uns geschaffen hast. Lass uns wachsen in unseren Schwierigkeiten, an unseren Versuchungen und hilf uns, anderen so zu vergeben, wie du uns vergeben hast. Nicht zuletzt bringen wir dir heute die große Not der Menschen in der Ukraine. Wir bitten dich für alle Trauernden und Leidtragenden um Trost und neue Hoffnung. Schenke du den Kriegstreibern Einsicht. Öffne die Herzen, dass aus Hass wieder Frieden werden kann. Wir bitten dich ganz besonders für unsere Glaubensgeschwister, dass sie dich gerade jetzt als Tröster und Helfer erleben dürfen und mitten in Schmerz und Leid deine Botschaft der Liebe und Vergebung weitergeben können. Segne sie und lass sie für alle Menschen dort zum Segen werden. Amen. Und jetzt singen wir miteinander das Lied, das ich schon angekündigt habe. Folgen, leben mit Jesus hat Folgen.